Guten Tag, Frau Freudenberg.
Guten Tag.
Die Anzahl der Vergewaltigungsanzeigen ist in den letzten Jahren immer mehr gestiegen. Gleichzeitig gab es weniger Verurteilungen. Wie passt das denn zusammen?
Zum einen ist das natürlich eine Frage der Ermittlungstätigkeit der Strafverfolgungsbehörden, zum anderen aber auch der gesetzlichen Ausformulierung des Tatbestandes. Das, was in der Bevölkerung als Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung empfunden wird, entspricht nicht dem, was nach den Sexualstrafvorschriften, also nach dem Paragraph 177 insbesondere, strafbar ist.
Welche Punkte müssen vorliegen, damit eine Vergewaltigung im rechtlichen Sinne vorliegt?
Bisher setzt Paragraph 177 drei Elemente voraus. Entweder es liegt Gewalt vor, das ist eindeutig, das ist auch unbestritten. Es liegt als zweites vielleicht Drohung mit einem empfindlichen Übel, und zwar eine qualifizierte Drohung vor. Qualifizierte Drohung meint, dass eine Drohung mit Gefahr für Leib oder Leben besteht. Damit ist nicht gemeint Drohung mit Verlust des Arbeitsplatzes, mit Blaming oder ähnlichen Dingen oder auch mit Mitteilungen an Familie oder sowas. Und das dritte Element ist die sogenannte schutzlose Lage. Die ist eingefügt worden, weil man den Tatbestand seinerzeit erweitern wollte. Das Problem ist nur, dass diese schutzlose Lage dahin geht, dass sie Opfer nur dann schützt, wenn das Opfer wirklich allein ist. Es gilt zum Beispiel nicht für einen Fall, wenn in einem Mietshaus ein Opfer sich nicht traut, Hilfe zu rufen, laut zu schreien, entweder weil es sich vor den Nachbarn nicht blamieren will oder aber weil es die Kinder schützen will.
Das Sexualstrafrecht wurde Ende der 90er Jahre reformiert mit dem Ziel, die rechtliche Lage der Betroffenen zu verbessern. War das nicht erfolgreich oder warum kommt es jetzt zu einer Reform des Vergewaltigungsparagrafen?
Man hat bei der Reform in den 90er Jahren, konkret 1997, versucht, die hilflosen Opfer zu schützen. Das war ein Kompromiss. Man hat damals schon, auch der Deutsche Juristinnenbund hat damals schon gemeint, dass es eigentlich in eine Richtung gehen muss, dass keine Bedingungen gestellt werden für die Frage, ob eine Vergewaltigung vorliegt, sondern dass ein Nein reichen muss. Das war aber damals nicht mehrheitsfähig. In den Diskussionen im parlamentarischen Verfahren war es dann so, dass man die jetzige Form gefunden hat als Kompromiss, nämlich die Einführung einer schutzlosen Lage. Gedacht war dabei beispielsweise an Fälle, wo das Opfer sich nicht wehren kann, weil es einsam ist, Fälle zum Beispiel am Waldrand, wo es einsam ist, oder aber sonstige schutzlose Lage. Das Problem war, dass die Rechtsprechung dieses Merkmal, dieses Tatbestandsmerkmal des Paragraph 177 einschränkend ausgelegt hat. Immer weiter. Zum Beispiel ist heutzutage als schutzlose Lage nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht mehr ausreichend, dass jemand in einer Wohnung vergewaltigt wird, der Schlüssel steckt oder aber die Wohnungstür nicht abgeschlossen ist und er oder sie nicht schreit. Das ist keine schutzlose Lage, weil die Rechtsprechung sagt, das Opfer kann ja schreien, kann sich ja um Hilfe bemühen und dann würde es auch Hilfe bekommen. Diese Hypothese, die dahinter steht, ist erstens falsch, zweitens für viele Fälle nicht ausreichend, weil Opfer beispielsweise Angst haben zu schreien, sich nicht blamieren wollen, nicht wissen, wie der Täter reagiert. Und das führt zu einem weiteren Punkt. Die Reform der Sexualdelikte in den 90er Jahren war ja unter anderem auch erfolgt, gerade in Bezug auf dieses Merkmal, weil kriminalpolitisch und von der Polizei insbesondere gesagt wurde, es kann nicht sein, dass wir vom Opfer verlangen, dass es laut um Hilfe schreit und damit unter Umständen größere Gewalt des Täters riskiert. Das ist aber das, was durch die Rechtsprechung jetzt wieder eingeführt worden ist, durch die Hintertür sozusagen.
Das für eine Strafverfolgung erforderliche Nötigungsmerkmal solle aus dem bisherigen Gesetz gestrichen werden. Welche Folgen hätte das für die Rechtsprechung?
Es wird zu prüfen sein, ob das Opfer, jedenfalls nach Auffassung des Deutschen Juristinnenbundes muss das geprüft werden, ob das Opfer mit dem Sexualverkehr, mit den sexuellen Handlungen einverstanden ist oder nicht. Es geht um den Schutz des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung. Es muss klar sein, dass dieser Schutz genauso absolut gilt wie bei anderen Rechtsgütern wie Eigentum, wie Ehre und so weiter. Auch das ist gegenwärtig nicht der Fall und deswegen müssen wir das Nötigungselement dort entfallen lassen.
Es ist immer davon die Rede, dass Frauen besser vor Vergewaltigung geschützt werden sollen. Es gibt aber auch durchaus Fälle, wo Männer die Opfer sind. Warum wird das bei der Diskussion so wenig beachtet?
Der Deutsche Juristinnenbund hat sich immer für die Frauen eingesetzt. Aber natürlich ist die Juristerei etwas, was geschlechtsneutral gilt. Und eine Reform würde selbstverständlich und muss auch männlichen Opfern zugutekommen. Das ist völlig egal, ob ein Opfer männlich oder weiblich ist. Wer keinen Sexualverkehr, wer keine sexuellen Handlungen haben möchte, der muss sagen können, ich will das nicht, und das muss ausreichend sein, da darüber darf sich ein Täter nicht einfach hinwegsetzen. Deswegen ist der Schutz, den wir im Paragraph 177 mit der Reform haben wollen, zugleich für Frauen und für Männer wichtig und notwendig.
Der Täter ist bei den geplanten Vorhaben der Bundesregierung im Vordergrund. Doch wie sieht es bei den Betroffenen aus? Was muss sich für die Betroffenen von Sexualverbrechen ändern?
Was wir gesellschaftspolitisch brauchen in diesem Bereich, ist ein Paradigmenwechsel dahin, dass ein absoluter Schutz des Rechtsguts auf sexuelle Selbstbestimmung gewährleistet wird. Das bedeutet zugleich auch, dass wir in allen Ebenen deutlich machen müssen, dass, wenn man etwas nicht will, man das auch sagt. Ich weiß, dass es in diesem Kontext immer die Diskussion gibt, das ist dem Deutschen Juristinnenbund ja auch vorgeworfen worden, dass Nein gehöre zum Spiel. Erstens ist der Sexualverkehr, sind die sexuellen Handlungen kein Spiel in dem Sinne. Zweitens, in dem Kontext, wo das Nein zum, ich sage das mal in Anführungsstrichen, Spiel gehört, nämlich im Bereich der sadomasochistischen sexuellen Handlungen, in dem Kontext gibt es ganz klare Regeln. Das heißt, diese Diskussion gehört hier überhaupt nicht her. Es geht darum, dass man gucken muss, dass die Opfer lernen, deutlich zu machen, was sie wollen, was sie nicht wollen. Dass der Täter lernt, durch auch die Strafgesetzgebung, die ja auch ein Stück weit Umsetzung unserer Werte ist, das darf ich nicht, das ist strafbar. Und dass wir dann auch darauf achten, dass die Opfer eine Chance haben, dass das, was sie gesagt haben, geachtet werden kann, weil wir Beweissituationen schaffen, die das ermöglichen. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir jetzt zum Teil in einigen Bundesländern und vielleicht und hoffentlich bald auch in mehreren Bundesländern die verfahrensunabhängige Beweissicherung eingeführt haben.
Der Vergewaltigungsparagraf ist seit langem umstritten und soll nun geändert werden. Die Hürden für eine Verurteilung bei Vergewaltigungen sollen beseitigt werden. Ob es dadurch wirklich zu einem besseren Schutz vor sexuellen Übergriffen kommt und eine Vielzahl der Täter nicht mehr ungestraft bleibt, haben wir mit Dagmar Freudenberg, Vorsitzende der Strafrechtskommission des Deutschen Juristinnenverband, besprochen. Vielen Dank.
Gerne.